Und zwar berichtet uns das zweite Kapitel von dem Galaterbrief davon. Und zwar lesen wir über die Beschneidung. Das war ein Punkt, der die Galater beschäftigt hat, weil das ja Heidenchristen waren, also ohne jüdischen Hintergrund. Und in dieser Zeit gab es eine Auseinandersetzung darüber, ob man denn, wenn man Christ wird, auch die jüdischen Regeln halten muss. Das heißt, dass Männer sich beschneiden lassen müssen, bevor sie getauft werden oder nachdem sie getauft worden sind. Und inwiefern die ganzen Regeln des alten Bundes auf sie anzuwenden seien. Und es muss eine schwere Auseinandersetzung gegeben haben. Wir lesen in Vers 4, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Und dann kann man weiterlesen bis zum Vers 10, dass es dort eine Situation gab, wo selbst Petrus als Leiter der Apostel in Versuchung war, um dieser nebeneingeführten falschen Brüder willen zu heucheln und von dieser Wahrheit des Evangeliums abzugehen, von der Freiheit der Gotteskindschaft. Ich sage das deswegen, und deswegen ist das jetzt sehr wichtig, deswegen ist das so wichtig, darauf zu achten, weil uns hier im Neuen Testament eine wichtige Regel gesagt wird, der wir auch bei Abimelech begegnen werden. Welche Regel ist das? Ich lese nochmal, welche ist. Es waren der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die übereingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit wir sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibt. Ich lese das extra so unakzentuiert, dass man super findet, was ist dieser Fokus. Worauf ist zu achten?
Dass die falschen Brüder eine Knechtschaft wieder finden.
Richtig, und dass man denen nicht nachgeben darf.
Ja, das ist eine Folge.
Das ist dieser entscheidende Punkt. Das Christentum hier in Europa ist so eine weichgespülte Sache, dass man denkt, man muss alles so mitnehmen. Jede falsche Lehre, die in die Gemeinde Gottes eingetragen wird, muss man tolerieren. Nein, muss man nicht. Es ist den Nebeneingekommenen oder Nebeneingeschlichenen, heißt an anderer Stelle, zu widerstehen. Wir werden es gleich in dem Buch Richter nochmal lesen. Es gibt einen zweiten Vers. Ich bitte euch, dass ihr euch diese Verse auch wirklich in eurer Bibel unterschreibt oder notiert, wie wichtig das ist. Der Apostel Paulus schreibt, nicht eine Stunde nachgegeben. Das heißt, es gab einen wirklichen Kampf, und wir können das in der Apostelgeschichte und auch in den Auseinandersetzungen, in den Briefen immer wieder sehen, dass es nicht nur damals in der frühen Christenheit, sondern auch bis zum heutigen Tag notwendig ist, falschen Lehren neben eingeschlichenen Menschen zu widerstehen. Es ist in der Gemeinde Gottes nicht alles zu tolerieren. Damals war es diese extremen Regeln. Ich kann es heute beobachten, und das erfüllt mich wirklich mit Sorge, und ich bin dort immer aktiv. Wir haben ja einen allgemeinen Abkehr von Gott, einen allgemeinen Verfall des Glaubens. In den Kirchen, in den Freikirchen, überall. Und dann gibt es eine Gegenbewegung von erweckten Gläubigen, die Gottes Wort ernst zu nehmen versuchen. Und fast überall kann man beobachten, dass das Pendel dann in wirklich in die andere Richtung ausschlägt. Und dann wird Druck ausgeübt. Dann darf man das nicht und jenes nicht und muss machen und unbedingt noch ein zweites Mal taufen lassen und so weiter. Und es wird überhaupt nicht mehr dem Leben Gottes nachgegangen und dem ganzen Wort Gottes, sondern es wird wieder ein Zwang auf die Gemeinde gelegt. Und gerade junge Gläubige verunsichert das extrem stark. Die machen da Dinge, die sie teilweise gar nicht verstehen, indem sie meinen, Gott zu gehorchen und sich anzupassen. Und diesen Tendenzen gilt es, entgegenzutreten. Wir haben eine zweite Stelle im Judasbrief. In Vers 4, Judasbrief ist das letzte Buch vor der Offenbarung, das vorletzte überhaupt in der Bibel. Er hat gar keine Kapiteleinteilung, ist nur kurz, nur Versen. Und der vierte Vers heißt, ich lese einen davor, Geliebte, während ich allen Fleiß anwende, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unserem alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Das ist genau diese Gegenseite zu dem, was wir im Galaterbrief gelesen haben. Gleich ist beiden, dass solche Leute sich einschleichen. Sie nehmen sich eine Autorität oder ein Amt, was ihnen nicht von Gott gegeben ist. Das können wir in dieser Stelle in diesem Kapitel im Buch Richter nämlich recht einfach feststellen. Bei allen anderen Richtern ist das, und Gott erweckte, nachdem das Volk von ihm abgewichen war und in Knechtschaft geraten war, erweckte Gott ihnen einen Retter oder eine Retterin. Bei Gideon hat es 40 Jahre gedauert. Solange er lebte, hat diese Rettung und diese Segenszeit angehalten. Kaum ist er tot, fällt das Volk wieder in das alte Verhältnis zurück. Und wir hatten am letzten Sonntag schon einmal ganz kurz in den letzten Versen vom Kapitel 8 darauf gestoßen worden, dass dort schon die kommende Katastrophe, die uns im Kapitel 9 vorgestellt wird, vorgezeichnet wird, indem es dort heißt, dass das Volk die Wohltat oder die Güte, die Gideon an Israel erwiesen hat, das viele Gute, das sie getan hatte, ihm nicht vergolten wird. Wie das aussieht, also wie dieser fehlende Lohn praktisch aussieht, das lesen wir heute. Kommen also zu Richter 9. Und Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter. Und er redete zu ihnen und zum ganzen Geschlecht des Hauses des Vaters seiner Mutter und sprach, redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem, was ist besser für euch, dass 70 Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder dass ein Mann über euch herrsche? Und bedenkt, dass ich euer Gebein und euer Fleisch bin. Und die Brüder seiner Mutter redeten von ihm vor den Ohren aller Bürger von Sichem alle diese Worte. Und der Herr neigte sich, und ihr Herz neigte sich Abimelech nach, denn sie sprachen, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Haus des Baal-Berit. Und Abimelech warb damit lose und verwegene Männer an, und sie folgten ihm nach, und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und ermordete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Aber Jotham, Der jüngste Sohn Jerubbaals blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König, weil der Terebinte des Denkmals, das die bei Sichem ist. Und man berichtet es Jodam. Da ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Gerizim und erhob seine Stimme und rief und sprach zu ihnen: Hört auf mich, Bürger von Sichem, so wird Gott auf euch hören. Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben, und sie sprachen zum Olivenbaum: Sei König über uns. Und der Olivenbaum sprach zu ihnen: Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir preisen, und sollte hingehen, um über die Bäume zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du, sei König über uns. Und der Feigenbaum sprach zu ihnen: Sollte ich meine Süßigkeit aufgeben und meine gute Frucht, und sollte hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du, sei König über uns. Und der Weinstock sprach zu ihnen: Sollte ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und sollte hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Dornstrauch: Komm du, sei König über uns. Und der Dornstrauch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr mich in Wahrheit zum König über euch sagen wollt, dann kommt zu Zuflucht in meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer von dem Dornstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon verzehren. Und nun, wenn ihr in Wahrheit und in Lauterkeit gehandelt habt, dass ihr Abimelech zum König gemacht, und wenn ihr Gutes getan habt an Jerubbaal und an seinem Haus, und wenn ihr ihm getan habt nach dem Tun seiner Hände, denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben hingeworfen und euch aus dem Hand Midians errettet, ihr aber habt euch heute gegen das Haus meines Vaters erhoben und seine Söhne ermordet, 70 Mann auf einem Stein, und habt Abimelech, den Sohn seiner Magd, zum König gemacht über die Bürger von Sichem, weil er euer Bruder ist. Wenn ihr also an diesem Tag in Wahrheit und in Lauterkeit an Jerubbaal und an seinem Haus gehandelt habt, so freut euch über Abimelech, und auch er möge sich über euch freuen. Wenn aber nicht, so gehe Feuer von Abimelech aus und verzehre die Bürger von Sichem und das Haus Millo, und es gehe ein Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Haus Millo und verzehre Abimelech. Und Jotham floh und entwich und ging nach Beer, und er blieb dort wegen seines Bruders Abimelech, oder aus Furcht vor seinem Bruder Abimelech. Wir machen mal einen kurzen Stopp. Ich lese nachher den Rest des Kapitels weiter. Wenn ich vorneweg diese beiden Verse über neben eingekommene oder eingeschlichene falsche Brüder gelesen habe, dann haben wir hier ein praktisches Beispiel, wie sowas funktioniert. Dieser Mann war ein Bruder der 70. Oder der 71. Es waren insgesamt 72 Söhne. Ja, 70 werden ermordet, einer bleibt übrig, einer macht diese ganze Sache. Also kein Zufall, das ist genau die Anzahl der Ältesten Israels. Und das ist genau das, was später bei Jesus passiert. Sanhedrin waren genau diese 72 Leute. Das geht wieder zurück auf die 70 oder 72, das sind verschiedene Zählungen, die mit Jakob nach Ägypten gekommen sind. Da wird es gesagt, in dem ersten Buch Mose, dass 70 Seelen, andere Zählung 72 Seelen gekommen sind. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass wir das zweimal wiederfinden, einmal hier bei den Söhnen Gideons und dann später bei der Anzahl der Ältesten Israels, beim Sanhedrin, und bei Mose, ja, auf den das ja zurückgeht, suche die 70 Älteste, das war der Rat seines Schwiegervaters gewesen, die dich unterstützen beim Richten des Volkes. Und auch im Sanhedrin ist ein Gerechter. Wer war das? Den kann man als Zweiter nennen. Josef von Arimathea war einer von den von dieser Horde, die Jesus verurteilt haben, und er stellt sich als Einzelner dagegen. Warum ist das so wichtig? Ich sage das, gerade im Blick auf diese Einführungsverse, die wir miteinander lesen. Wenn wir dem Bösen widerstehen müssen, wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir allein sind. Dass wir eine 70-fache Überzahl gegen uns haben. Das sind ganz wichtige Sachen. Abgesondert unter den Brüdern. Josef war einer von 12, abgesondert von seinen Brüdern. Von 11. Der Jüngste, den rechne ich noch nicht dazu, Benjamin. Wir finden immer wieder diese Tatsache. David war der Ausgestoßene von 8. Die Schwester noch mit dazu rechnen, war es auch fast. Eine Vollzahl. Wir werden immer wieder diese Erfahrung machen in der ganzen Heiligen Schrift, wie Leute, die Gott gebraucht in schwierigen Zeiten, stehen gegen die Mehrzahl. Und es ist gut, wenn wir uns recht früh daran gewöhnen. Ich denke, die meisten auch unter uns haben in der Schule schon dieses Ausgegrenztwerden erlebt, wenn sie aus gläubigen Familien kommen. Mobbing, Verachtung, Demütigung. Das gehört zu dem notwendigen Training, um später den Bösen zu widerstehen. Ich weiß, das ist nicht bequem. Wenn man da durchgeht, leidet man. Ich kann mich erinnern, wirklich jahrelang war das für mich qualvoll. Es hat mich vorbereitet für den Dienst, in dem ich heute stehen darf. Und es ist notwendig, dass wir diesem bösen, zerstörerischen, verführerischen, die Wahrheit verdrehenden entgegenstehen. Es wird nie die Masse. Es werden immer Einzelne. Und von diesem Jotam kann man lernen, er war ausgerechnet auch noch der Jüngste. Der, von dem man das am wenigsten erwartet hätte. Und er flieht, obwohl er dieser Bosheit seines Halbbruders widersteht, muss er vor ihm fliehen, solange er lebt. Er entwich nach Beer. Das ist also ganz im Süden. Das heißt auch für uns, wenn wir dem Bösen widerstehen, auch in der Gemeinde Gottes, müssen wir nicht damit rechnen, dass wir sofort Lob ernten oder gefördert werden oder dass Leute an unsere Seite kommen. Es gilt an solchen Zeiten das Wort dagegen zu setzen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Wenn ich wieder diese paar Beispiele aus der Bibel mal zusammengreife, was war das Wort bei Josef? Er sagt die Träume, die Gott ihm gegeben hat, seinen Brüdern und auch seinen Eltern, wird von allen angegriffen. Hat also 10 Leute gegen sich. Was ist das bei David? Er wird verachtet. Und zwar nicht erst von Goliath, sondern vorher schon von seinen eigenen Brüdern und von den anderen Soldaten. Was will dieser Schwätzer hier? Und er hat das Wort. Ich komme nicht mit Schwert und Spieß, sondern im Namen des Gottes, den du verhüllst. Und er hat den Sieg. Und so können wir das durch die ganze Bibel verfolgen. Das Erste, wie wir den Bösen entgegentreten, ist mit einem klaren Bekenntnis. Nicht nachzugeben heißt, die Wahrheit festzuhalten. Wir können das bis in unsere Tage sehen. Leute wie Martin Luther, die Tage sind schon ein Weilchen her. Leute wie Dietrich Bonhoeffer haben das Wort gegen diese Verführung der gesamten Gemeinde eingesetzt und haben ihr Leben dafür eingesetzt. Und nochmal, nicht immer ist dann sofort der Sieg da. Judah hatte das ausgesprochen. Was er ausspricht, ist in solcher Autorität, in solcher Gelassenheit. Nebenbei gesagt, das ist nicht zufällig, von welcher Stelle aus er das macht. Ist das jemand aufgefangen?
Ja, das habe ich gefunden.
Ja. Was ist das?
Das ist der Berg des Segens, wo damals der Segen gesprochen wurde.
Das Volk Gottes hatte sich unter Mose zu teilen. Wir lesen es im 5. Buch Mose Kapitel 11 und im Kapitel 27. Da war das Volk zu teilen. Und sie hatten die Worte des Segens auf dem einen Berg, auf dem Berg Gerizim, und die Worte des Fluches auf dem Berg Ebal zu dem ganzen Volk zu sprechen. Und Vertreter von jeweils 6 Stämmen waren auf jedem dieser beiden Berge versammelt. Und Freunde, was ist das Interessante jetzt bei Jutta? Bitte?
Ich finde, dass es so, also es kann sowohl als Segen als auch als Fluch gelten oder gedeutet. Also,
ja. Uns wird gesagt, segnet die euch fluchen. Das, was dieser Mann hier macht, ist Segen. Ein Segen, der auf einen Bösen gelegt wird, wirkt sich als Fluch aus. Wisst ihr das? Er macht sie nicht selber schuldig, indem er Hass oder Bosheit redet. Er redet die Wahrheit. Freut euch, wenn er richtig gehandelt hat. Ihr sollt Glück miteinander haben, an eurem Anführer und er an euch. Wenn aber nicht, dann soll euer Handeln ihn und sein Handeln euch zerstören. Das ist sie. Das ist dem Fluchenden mit Segen zu begegnen. Das bedeutet nicht, dass wir Böses gut heißen. Das wird häufig verwechselt. Viele Leute denken, Segen ist immer gut reden. Er redet nicht, aber er redet die Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer zweischneidig. Für den Guten gut, für den Bösen entgegenstreitend. Und ich finde, das sollten wir lernen. Das ist eine Sache, die wir normalerweise nicht von alleine drauf haben und die ich viel zu wenig im Volke Gottes gelehrt empfinde. Es wird über diese Tatsache zu wenig nüchtern, detailliert und auf gottgemäße Weise unterwiesen. Ich hoffe, dass wir aus diesen Stellen im Neuen Testament sowohl bei dem Apostel Paulus, als auch bei dem Apostel Judas, als auch hier aus dieser Stelle des Alten Testaments lernen, was das heißt, Bösen zu widerstehen. Er leistet Widerstand, nicht mit der Waffe in der Hand, nicht um Rache zu üben, sondern das, was wir im Neuen Testament ganz klar finden, rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern überantwortet die Situation dem, der spricht, mein ist die Rache, ich will vergelten, nämlich der Herr. Wisst ihr, dass das der Grund ist, warum wir uns nicht rächen sollen? Wenn wir uns selber rächen, ist für Gottes Rache kein Platz mehr. Das ist wie auch in unserem Recht. Wenn einmal ein Urteil ergangen ist, kann man das nicht einfach wieder ein zweites Mal bestrafen. Er sagt, ja, wir haben uns geirrt, War nichts. Ist ein Urteil ergangen, es wurde keine Berufung oder Revision eingelegt, dann ist das gültig. Auch wenn sich hinterher herausstellt, die Sache war anders. Wenn wir uns also selber rächen, verhindern wir das Gericht Gottes. Und wenn ihr uns sagt, rächt euch nicht selber, dann damit die Rache Gerechtes. Und das, Freunde, lehrt uns dieser Mann, dieser kleine, übrig gebliebene Sohn Gideons. Und ich hoffe, dass wir das lernen von ihm. Deswegen finde ich das ein extrem wichtiges Kapitel. Das ist ja ein Thema, was nicht übermäßig breit in der Bibel ausgesetzt wird, aber wir können viele solche ähnlichen Beispiele in der Bibel lesen. Es war für mich wirklich ein absolutes Lernfeld. Ich bin absolut defensiv erzogen worden. Alles zu vergeben, alles zu erdulden, alles zu leiden. Und ich hatte das angenommen als etwas, was eben Gott verlangt. Und als ich dann mein Leben Jesus übergeben hatte, bin ich überhaupt drauf gestoßen. Ich habe gedacht, Jesus antwortet so anders, als ich das gelernt habe. Ich habe treuherzig jede böswillige Falle mitgenommen. Und es war ein Zeitpunkt, wo ja rein politisch viele Leute ausgebildet waren, die Christen zu fangen, mit Worten zu fangen. Und wir sehen heute wieder ganz ähnliche Zeit. Mit Reden kann man sich heute ins Gefängnis bringen, ganz leicht. Wir haben wieder eine Gesinnungsstraferei. Das, was 30 Jahre Gott sei Dank weg gewesen ist. Das ist heute voll wieder da. Und ich bin ein und das andere Mal in der ganzen Schulzeit und auch in meiner Jugend immer wieder in solche Fallen getappt, weil ich gelehrt worden war, ehrlich zu antworten. Heute würde ich sagen, fand ich alles war treuherzig. Aber wenn du treuherzig bist gegenüber boshaften Menschen, du wirst platt gemacht. Du wirst ein und das andere Mal vorgeführt, du wirst zum Opfer erkoren und zerstört. Und irgendwann, als ich mein Leben Jesus übergeben habe und mit einem ganz anderen Hunger die Bibel selber gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das denn? Jesus, was hast du denn für komische Antworten gegeben? Wer wird gefragt und antwortet mit einer Gegenfrage? Ich habe gesagt, darf man was? Warum sagst du nicht ja oder nein? Und natürlich wusste ich, und es steht da, weil er ihre Gedanken kannte. Weil er wusste, dass ihm Fallen gestellt worden sind, hat er diese Leute selber in diese Gruben fallen lassen, die sie versucht haben, ihn zu greifen. Das ist geistliches Leben. Dann merke ich, das ist ja nicht nur Jesus, sondern Petrus und Paulus und die ganze Apostelgeschichte ist eigentlich voll solcher Beispiele, wie sich diese Männer Gottes nicht fangen lassen. Und wenn wir dann zurückgehen in den Alten Testament, ist es genauso. Ich habe beim letzten Sonntag ja schon ganz kurz auf Elia hingewiesen, mit welchem Sarkasmus er diese Baalspriester dort vorführt. Fantastisch. Ich liebe das. Heute liebe ich das. Damals hat mich das verstört. Boah, wie kann man so reden? Darf man ja gar nicht, habe ich gedacht. Als Christ muss man doch immer nett und freundlich sein. Ja, aber nicht gegenüber den Bösen und denen, die andere Menschen zerstören. Wie willst du dort nett und freundlich sein, ohne dass du sie ermutigst, auf diesem gottlosen Weg weiterzukommen, weiterzugehen, andere mit hineinzuziehen? Widerstehen. Das beginnt mit dem Wort. Das haben wir zu lernen. Und deswegen, ich möchte euch Mut machen, geht einmal durch die Bibel und guckt euch mal solche Dialoge an oder Streitgespräche. Wir können unendlich viel lernen, wie man auf gottgemäße Weise Bösen begegnet. Unbedingt unbedingt. Jotham war nicht in der Lage, die Bosheit seines älteren Halbbruders zu stoppen. Persönlich. Warum?
Weil er die Jüngste war?
Nein, weil er alleine war.
Weil er alleine war.
Weil seine Onkels diesen ganzen Scheiß mitgemacht haben. Mhm. Die Brüder von Abimelechs Mutter waren seine Onkel. Also das heißt Jotam nicht blutsverwandt, aber so wie Stieffamilie. Aber dort, diese Leute, dort hat das verfangen. Und nochmal, wir müssen alles bedenken. Es waren trotzdem Israeliten. Die Bürger sicherlich waren keine Ausländer. Das waren auch Leute aus dem Volk Israel. Und deswegen trifft das Wort des Jotam so heftig zu. Er hat gesagt, habt ihr das richtig gemacht? Mein Vater hat sein Leben für euch geopfert, um euch aus der Knechtschaft Midians rauszuholen. Das war immerhin mehr als 40 Jahre vorneweg. Also die Generation davor hatte das noch direkt erlebt, die zu der Zeit das Sagen hatte nicht. Die politische Elite, die sich dort ergeben hatte, die haben es wie heute. Die jetzige politische Elite sind nicht die Leute, die noch unter der Knute des Kommunismus gelitten haben. Oder die das von der Westseite aus beobachtet haben. Das sind die folgende Generation. Die kennen das vom Hörensagen. Die Bürger Sicherheits kannten das auch vom Hörensagen. Sie hätten das in Ehren halten können, haben sie nicht gemacht. Warum? Man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Die enge Verwandtschaft, auf die Abimelech abstellt, die Verführbarkeit, indem er sagt, was ist eigentlich besser, dass 70 Leute über euch herrschen? Bis dahin hatte nie ein Richter geherrscht, erst recht nicht seine Söhne. Das ist also seine Idee, er bringt das ein. Und deswegen kann man das ganz klar sagen, er ist ein Leben eingeschlichen. Es ist kein Beruf mehr. Und trotzdem hat er sich als Richter gebärdet durch Abstammung, durch Kindschaft. Auch wenn es nur ein Wechselbalg war. Ich sage das mal so drastisch. Gideon hatte ja eben mehrere Frauen. Und es war der sicher nicht hochgeachtete Weg seiner Abstammung, weil die Mutter war die Dienerin Gideons gewesen. Keine offizielle Frau. Keine Frau und Frau. Aber deren Sippe ist stark. Und lässt sich reden. Sagt, besser einer von uns. Ich gehöre doch zu euch, sagt er. Dann lasst mich doch mal das Sagen haben. Und sie sagen ihn zum König. Wisst ihr, das ist der erste König. Den hatte noch nicht das ganze Volk Israel, den hatte erstmal nur die Bürger von Sichem. Das war so ein Stadtkönig. Wenn wir mal zurückgucken im Buch Josua, ist uns das oft gegeben. Das war der König von, und dann werden die Städte oder so kleine Marktflächen genannt. So wie vielleicht bei uns im Mittelalter das Grafentum oder Herzöge oder so. Die hatten so eine Herrschaft über so einen begrenzten Raum. Und das machen die tatsächlich nach, um den Preis von 70 geschlachteten Männern. Und sie haben kein schlechtes Gewissen. Bis Jotam auftritt. Wir können sehen, dass es relativ zeitnah ist. Wir gehen davon aus, wohl am nächsten Tag schon. Stellt er sich und er geht nicht zu ihnen. Und das ist der nächste Punkt, Freunde. Das kann man auch von ihm lernen. Wenn wir den Bösen entgegentreten, dann hat das nichts mit Selbstaufopferung zu tun. Dann darf man den Selbstschutz wahren. Ihr geht nicht und sagt, ihr Bürger von sicher. Dann wäre der 71. gewesen. Ihr geht an eine Stelle, von der Sie hören können, und die ganz andere Erinnerungen in Ihnen weckt. Das ist der Segensberg. Und wie er redet, wissen Sie. Vergiftet. Aber nicht vergiftet durch seine Worte, vergiftet durch die Taten, die sie vorbeigetragen haben. Freunde, ich wünsche, wir sind wenigstens in ein paar Jahren soweit, dass wir genauso in Autorität den Bösen entgegentreten. Das kann man lernen in Gebetsversammlung. Das kann man lernen zum Beispiel im Kollegenkreis oder da, wo wir herausgefordert sind draußen. Das kann man lernen, wo wir die Rechte angegriffen sind oder wo die Gemeinde Gottes angegriffen ist. Er selber ist nicht angegriffen. Er könnte sagen, ja, halt Glück gehabt. Was doch. Die anderen sind alle tot, ich nicht. Nein, er tritt dem Bösen entgegen. Und er begrenzt es. Durch dieses Wort der Autorität begrenzt es. Und da kommen wir jetzt zu den nächsten Versen. Da steht es eigentlich.
Ich habe noch gefunden, dass ja? Sicher war dann doch eine Zufluchtsstadt auch. Von diesen 6 Zufluchtsstätten war Sichem eine.
Das ist ja ganz, also ich sage mal, das ist ganz noch was, das ist ein ganz anderer Fokus. Das ist etwa, die Zufluchtsstätte waren ja auch Levitenstädte. Ja. Das heißt, dort hätte man müssen besonders sorgfältig mit dem Wort Gottes umgehen. Müssen. Das war aber nicht so. Gleich ja. In Kleinigkeit. Man berichtete es Jotham. Nochmal zu dem letzten Abschnitt. Man berichtete es Jotham. Es gab schon Leute, die zumindest auf der richtigen Seite stehen, aber sich nicht trauen, das aufzumachen. Sie haben ihn informiert. Es gibt immer Leute, die selber nicht den Bösen direkt entgegentreten, aber die als Whistleblower die Wahrheit weitergeben. Das nützt wenig, aber ich sage nicht, dass es nutzlos ist. Das hält das Böse nicht auf, aber das versetzt Menschen in die Lage, den Bösen entgegenzutreten. Und er geht dorthin und erzählt eine Geschichte. Bevor er das Wort der Autorität ausspricht, bevor das Wort der Autorität ausspricht, erzählt eine Geschichte. Ich finde das drastisch. Er benennt 3 edle Baumarten, Olivenbaum, Feigenbaum, Weinstock, das ist so das Beste, was man eigentlich finden kann. Dafür war das Land Kanaan berühmt. Keiner dieser edlen Gewächse lässt sich zum König salben, aber der Dornstrauch. Und guck mal, was für Sprüche er dem in den Mund legt. Und dann bergt euch unter meinem Schatten. Welchen Schatten kann er sonst verbringen? Diese Selbstüberhöhung, das gehört mit dazu, dem Bösen entgegenzutreten, dass wir die Tatsachen klar machen. Im Moment finde ich niemand in der deutschen Christenheit, niemand so akzentuiert wie den Mann, der bei TikTok als Dynamik auftritt. Sucht, gebt mal den Namen ein. Wer von euch TikTok hat, gebt mal ein Dynamik, wie Dynamit. Mike ist sein Vorname. Das ist ein Mann Gottes, ein Pastor irgendwo aus Westdeutschland. Der dermaßen akzentuiert den Bösen, so weise, wie ich im ganzen deutschen Fachraum keinen zweiten Mann finde. Ich bin immer neu fasziniert. Wie auf den Punkt gebracht, mit wenigen Worten, mit große, gelassene Freundlichkeit, aber so treffend er diesen ganzen Verrücktheit entgegenwirkt. Es lohnt sich, das anzugucken. Weil das ist jemand, wo man lernen kann, wie man dem Bösen effektiv entgegentreten kann. Das macht hier Jotham. Nun, wenn ihr in Wahrheit und Lauterheit gehandelt habt, dass ihr Abimelech zum König gemacht und wenn ihr Gutes getan habt an Jerubbaal und an seinem Haus und wenn ihr ihm getan habt nach dem Blut seiner Hände, dann sollt ihr Freude aneinander haben, also freut euch über Abimelech oder auch er möge sich über euch freuen, wenn aber nicht, so gehe Feuer von ihm aus und verzehre die Bürger von sich hin. Und das Haus Mille und es gehe ein Feuer aus von den Bürgern von sich und das vom Haus Mille und verzehre Abimelech. Damit hat er dem Bösen eine Grenze gesetzt, indem er seine Zukunft ausspricht. Ein prophetisches Wort. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wirklicher Segen geht aus dem Munde Gottes hervor und lässt das Böse nicht ungestraft. Deswegen ein faszinierendes Beispiel, wie man Bösen entgegentreten kann und sollte. Und wir lesen nicht nebenbei, und der Geist des Herrn geriet über ihn, aber das, was er sagt, ist aus dem Geist Gottes und in der Kraft des Geistes gesprochen. Ganz klar. Und Jotham floh in den Weg. Nochmal, auch wenn wir so in Autorität dem Bösen entgegentreten, heißt das nicht, dass wir selber in diesem Moment gleich das Böse besiegt hätten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ihm entgegenzutreten und uns dann auch noch selber zu schützen. Ganz wichtiger Punkt. Es ist Dummheit, wenn man so den Bösen in den Rachen sprengt. Wir werden nirgends dazu aufgefordert. Und Abimelech herrschte über Israel 3 Jahre. Also die 3 guten Jahre. Die 40 guten Jahre. Gideon war vorbei. Und es kam dann auch nochmal 3 Jahre weitere Ruhe. Keine Feinde. Und Gott sandte einen bösen Geist zwischen Abimelech und den Bürger von Sichem. Und die Bürger von Sichem handelten treulos an Abimelech. Damit die Gewalttat an den 70 Söhnen Jerubbaals über ihn käme und ihr Blut gelegt würde auf ihren Bruder Abimelech, der sie ermordet hat. Und auf die Bürger von Sichem, die seine Hände gestärkt hatten, seine Brüder zu ermorden. Und die Bürger von Sichem legten einen Hinterhalt gegen ihn auf die Gipfel der Berge und sie beraubten jeden, der auf den Weg an ihnen vorüberzog und es wurde Abimelech berichtet. Gott handelt nach 3 Jahren. Warum? Warum nicht nach 3 Tagen? Warum nicht nach 3 Wochen, 3 Monaten? Ja? Ja, wirklich. Weil Gottes Zeit anders ist als unsere. Wenn es heißt, im 2. Petrusbrief, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann sind diese 3 Jahre, die miteinander noch einigermaßen Frieden hatten, eben Sekunde bei Gott. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Lektionen, die wir zu lernen haben, dass wir unsere zeitliche Erwartung mit der Zeit Gottes irgendwie übereinkriegen. Viele Leute beten und wenden sich nach Minuten oder Stunden oder spätestens Tagen enttäuscht ab und sagen, Gott hat ja nicht gehört. Dabei ist die Erhörung unterwegs. Und das ist für mich das nächste Beispiel für Jotams Autorität. Keine Bitterkeit. kein Nachfassen, kein Jammer, kein Flehen, oh Gott, wann machst du endlich Schluss mit dem? Er handelt in Autorität, er redet in Autorität, er zieht sich zurück, schützt sich selber und wartet. Freunde, ich sage das gerade auch den Freundinnen hier unter uns, die im Gebetskreis sind. Achtet drauf, dass ihr in Geduld und Autorität die Zeit Gottes abwartet. Und wir müssen ihn nicht erinnern, er ist kein Dapperkreis, der Alzheimer hat und der nach 5 Minuten vergessen hat, was wir ihm gesagt haben. Einmal beten, einmal wird er in Autorität sprechen und er hat. Ich kann das in meinem Leben vielfach bezeugen. Ich erinnere euch, ziemlich am Anfang unseres Dienstes hier in dieser Region waren wir in dieser kleinen Gebetsgruppe in Boog mit Nikes, dem Leiter-Ehepaar von den Windhoff-Einrichtungen und dem Pastor,
der gestorben ist,
ja, aus Kuxdorf damals. Und seine Frau und Beat und ich. Einmal im Monat haben wir uns getroffen gebetet. Und ich erinnere mich, ich bete, weil wir in dieser Zeit schon, unser drittes Kind schon geboren. Und wir wohnen in dieser kleinen Wohnung und dann war meine Suchtarbeit angefangen und wir hatten dann unser Schlafzimmer aufgegeben und haben dort die Beratungsstelle eingerichtet und haben auf dem Klappsofa im Wohnzimmer geschlafen und fast immer waren noch ein oder zwei Alkoholiker, die dort entgiftet haben auf dem Fußboden. Und dann 3 oder 4 Kinder dann, ich glaube 4 Kinder, schon im Kinderzimmer. Und es war eng. Und ich habe dort gebeten und gesagt, Herr Jesus, du kennst unsere Situation. Und ich hatte vorneweg als Jugendlicher versprochen, dass ich meine Kraft und mein Geld nicht einsetze, um ein eigenes Haus zu bauen. Sondern ich hab verstanden, sehr frühzeitig, gerade wenn ich auf dem Bau arbeite, meine Kapazität reicht nicht für beides, für das Bauen eines eigenen Hauses und das Bau des Hauses Gottes. Ich habe gesagt, ja, dir gehört mein ganzes Leben. Ich vertraue dir. Du hast gesagt, du versorgst uns mit Essen und Kleidung. Und ich rechne mal auch mit der Unterkunft. Aber Jesus hat ja gesagt, wenn die Füchse auch Höhlen und die Vögelnester haben, aber der Sohn Gottes keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Und du rufst ihn in Nachfolge. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Aber du kennst auch unsere Familie. So. Ich bete dort mit den 5 Geschwistern. So. Und wie das erkennt es? Du siehst, wie eng wir wohnen. Und ich bitte dich, dass du uns eine andere Möglichkeit gibst. Und während ich bete, unterbricht mich Bruder Seifert, jetzt ist der Name wieder da, sagt, Moment, Frank, halt an. Gott zeigt mir gerade ein Bild. Euer Haus hat ein neues rotes Dach, ist mit wilden Weinen bewachsen und hat einen weißen Vorbau. Er hat gesagt, danke Jesus, dass du so schnell hörst. Amen. Fertig. Wann ist unser Haus uns gegeben worden? 9 Jahre später. Ich habe nicht in diesen 9 Jahren auch nur einmal wieder gebeten und gesagt, ja, wann denn? Ich hatte die Antwort. Und das war eine umkämpfte Sache. Es sind uns in den 9 Jahren etwa 40 Häuser angeboten worden, wo wir hinziehen sollten. Diese ganze Region, überall. Dann hatten wir ja schon eine richtig große Familie und das war immer noch in diesen winzigen Wohnungen. Und dann kamen die Leute immer und haben gesagt, ja, also wir haben was für euch. Ich bin auch heute dorthin gefahren mit meiner Frau. Mein erster Blick, wilde Wein, nee. Neues rotes Dach, ja, kein Vorbau, nicht das Richtige. Okay. Weiß nicht, nach einiger Zeit sind sie nicht mehr zu mir gekommen, sondern haben dann meine Frau versucht, scharf zu machen und gesagt, ja, wer hat denn Mann? Kümmert sich eh nicht um euch, der ist nur mit seiner Arbeit verheiratet. Habe ich später erfahren. Das oder jenes geht nicht dorthin. Als ich das erfahren habe, habe ich meiner Frau gesagt, also du kannst wohin ziehen, wo du willst. Du kannst auch die Kinder mitnehmen. Du bist damals dabei gewesen, als Gott zu uns geredet hatte, ich werde warten, bis Gott uns das Haus gibt. Wenn du schon gehen willst, musst du gehen. Nee, hat sie gesagt, dann bleibe ich. Und von diesem Tag an waren wir wieder einig und haben gemeinsam solche Offerten abgewehrt. Und dann hat Gott uns genau das Holz gegeben, in dem wir bis heute leben dürfen. Das meine ich. Wenn wir beten, wir müssen das nicht immer wiederholen. Kann man machen. Aber das ist eher so Kleinkindverhalten. Guck mal, ganz klein wie jetzt. Silas, der nervt noch. Der möchte was. Dann schreit er und hofft, wenn er noch mehr schreit, kriegt er das mehr. Ja, und in dem Alter macht man es auch manchmal nur, um Ruhe zu kriegen. Macht Gott auch mit uns wahrscheinlich auch nur, um Ruhe zu kriegen. Aber das ist kein Leben und Beten in Autorität. Wenn wir ein Anliegen haben und wir bringen das, dann lasst uns seine Zeit abwarten und wir haben das Ergebnis. Das ist ganz wichtig. Und das ist das, was man hier sehen kann. 3 Jahre hat es gedauert, dann sendet Gott, also nach einer himmlischen Sekunde, sendet Gott schon den bösen Geist. Und sie können sich nicht aushalten. Und einer nervt den anderen. Richtig schlimm. Und die Onkels offensichtlich mittendrin. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Wenn einer so herzlos ist, dass er 70 seiner Brüder an einem Tag auf einem Stein schlachtet, der hat von nichts zu nehmen Respekt. Er hat das, was er will, nämlich Chef zu spielen. Solche Regierungen haben wir im Moment auch gerade. Egal welche Verluste, egal was dabei kaputt geht, wir machen so weiter. Und dann kommt diese Sache. Wir müssen es nüchtern sehen. Auch heute ist wieder ein Wahlsonntag. Es gibt Leute, die sind davon total genervt, aber das ändert nichts. Hat damals auch nichts geändert. Es hat nur zu noch mehr Repression geführt. Muss man auch nüchtern sehen. Wird sich auch hier erstmal noch nichts ändern, bis die Zeit erfüllt ist. Da ist das tatsächlich so, dass diese Störung, dieses Nerven, dem Abimelech gesagt wird, und Gaal, der Sohn Ebeds, kam mit seinen Brüdern und sie zogen nach Sichem hinüber und die Bürger von Sichem vertrauten ihm. Und sie gingen aufs Feld hinaus und lasen ihre Weinberge und kelterten und sie hielten ein Dankfest und gingen in das Haus ihres Gottes und aßen und tranken und fluchten Abimelech. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sprach: Wer ist Abimelech und wer ist Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerubbaals? Und Segur, sein Statthalter, dient den Männern Hemos, des Vaters von Sichem. Denn warum sollten wir ihm dienen? Hätte ich nur dieses Volk unter meiner Hand, so würde ich Abimelech wegschaffen. Und er sprach von Abimelech: Mehre nur dein Heer und zieh aus. Ein Großduo trifft auf den nächsten. Da ist der eine, der mit dummen Sprüchen das ganze Volk dieser Stadt hinter sich gebracht hat, und da kommt der Nächste mit noch dummeren Sprüchen und bringt die Männer der Stadt wieder hinter sich. Ich sage das mal so. Wenn ein Bundeskanzler große Versprechen macht und nichts davon hält, kannst du damit rechnen, dass der Nächste, der gewählt ist, nicht besser wird. Hat sich nichts geändert seit diesen 3000 Jahren. Die Menschen ticken so. Wer einmal auf Großtour reinfällt, tut das auch ein nächstes Mal. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Warum? Weil sie sich von Gott abgekehrt haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und daran kann man auch heute sehen. Wenn sich eine Regierung von Gott abkehrt, wird es nicht besser. Und ich sage das ganz klar. Auch neue Parteien, die an die Macht kommen, machen es nicht besser, wenn sie sich ebenfalls von Gott abkehren. Guck mal, die Grünen sind eine vergleichsweise junge Partei. So, nach der Wende haben die ihre allerersten Erfolge gefeiert. Das war viel Bodenkraft dafür. Damals hat man gedacht, was sollen die ausrichten? Heute sind sie so weit gewachsen, dass sie in der Lage waren, die Wirtschaft in Deutschland und inzwischen auch fast in Europa zu zerstören. Jetzt haben wir eine neue Partei, die ist auch schon guten Jahrzehnt am Kommen. Der entscheidende Punkt wird sein, will die AfD wirklich zurück zur Gotteswohl, dann gibt es eine Chance. Ich denke, deswegen werden sie so verfolgt von allen anderen Parteien. Gehen sie doch ebenfalls weg, wird es keine Verbesserung geben. Noch gibt es eine große Position Christen in der AfD. Sehr viele Gläubige haben sich dort versammelt. Sehr viele versuchen, den gottlosen Ausführungen, die Bestrebung, die es dort gibt, entgegenzuwirken. Das hat viele Jahrzehnte bei der CDU funktioniert. Heute ist das nur noch ein Kringel im Namen. Nicht mehr. Dort ist die Autorität der Christen untergebracht. Der gottesfürchtigen Menschen. Man hat sich angepasst. Selbe Situation wie damals. Deswegen, Freunde, wenn wir in dieser Welt und weil wir in dieser Welt, auch in einer politischen Welt, lasst uns immer auf Gott hören. Dass wir uns nicht in diese oder jene Richtung mitreißen lassen oder Hoffnungen investieren. Wir können das anhand des Wortes Gottes erkennen, auf welchem Weg unser Volk sich bewegt. Oder auch Teile der Menschheit in anderen Regionen. Ist es von Gottesfurcht, von Ehrfurcht, von Gehorsam gegen unser Wort geprägt? Hält es das Böse auf? Wird es über Bord geworfen? Wird bei allen Versprechungen nichts Gutes übrig bleiben? Das können wir hier wieder an diesem Gaal ablesen. Und Seul, der Oberste der Stadt, hörte die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, und sein Zorn empfand. Also, Abimelech, der König, hat einen Bürgermeister eingesetzt, der Seul. Und er sandte Boten zu Abimelech mit List und sprach: Siehe, Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind nach Sichem gekommen, und siehe, sie wiegen die Stadt gegen dich auf. Und nun mach dich in der Nacht auf, du und das Volk, das bei dir ist, und lege dich in einen Hinterhalt auf dem Feld. Und es geschehe am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, so mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Und siehe, wenn er und das Volk, das bei ihm ist, gegen dich hinausziehen, so tu ihm, wie deine Hand es finden wird. Und Abimelech und alles Volk, das bei ihm war, machten sich in der Nacht auf. Und sie legten sich in vier Abteilungen gegen Sichem in einen Hinterhalt. Und Gaal, der Sohn Ebeds, ging hinaus und trat in den Eingang der Stadt los. Da machten sich Abimelech und das Volk, das bei ihm war, aus dem Hinterhalt auf. Und Gaal sah das Volk und sprach zu Seul: Siehe, Volk kommt von den Gipfeln der Berge herab. Und Seul sprach zu ihm: Den Schatten der Berge siehst du für Männer an. Und Gaal redete weiter und sprach: Siehe, Volk kommt von der Höhe des Landes herab, und eine Abteilung kommt auf den Weg von Elam Menenim. Da sprach, also von der Terabinde des Zauber, da sprach Seul zu ihm: Wo ist nun dein Maul, dass du sprachst? Wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollen? Ist das nicht das Volk, das du verachtet hast? Zieh doch jetzt aus und kämpfe gegen ihn. Und Gaal zog aus vor den Bürgern von Sichem und kämpfte gegen Abimelech. Und Abimelech jagte ihm nach, und er floh vor ihm, und es fielen viele Erschlagene bis an den Eingang des Tores, und Abimelech blieb in Aroma, und Seul vertrieb Gaal und seine Brüder, sodass sie nicht mehr in Sichem blieben. Der Aufrührer wird nicht mal beiseite gesetzt. Warum erinnert mich das an die Situation im Iran? Da sind auch Großmäuler unterwegs. Und da sind andere Großmäuler, und die widerstehen dem Erzfeind Israel und dem Erzfeind Amerika. Und sie bekämpfen einander, und keiner kommt zum Ziel. Die einen werden weggejagt, dann kommt die nächste. Das ist das, was auf der ganzen Welt passiert. Wirklich wunderbar. Wir können an solchen Beispielen sehen, wie Politik funktioniert. Wir dürfen unsere Hoffnung nicht darauf setzen, und sagt, ja, der ist doch der Bessere und der ist der Bessere. An solchen Beispielen können wir sehen, gibt es solche Maulhelden. Dann gibt es jemand, der ihm das Maul hält. Ich finde es erstaunlich, auch wie Seul reagiert und wie er redet. Wo ist nun dein Maul? Wir haben wenig Stellen, wo es so drastisch in der Bibel geredet wird. Wo ist denn dein Maul, was abgerissen hat? Kämpf doch. Er kämpft. Es fallen der Schlag mit. Ihn erwischt es nicht. Aber er muss sich dann verbissen.
Ich habe mal wirklich gegoogelt, was Gaal heißt. Und es bedeutet Mistkäfer auf Arabisch. Oder bewässerte Palme und auf Hebräisch verhasst.
Bitte?
Verhasst.
Verhasst, ja, ja.
Und ich dachte, wie kann man einen Sohn, ein Kind so nennen?
Naja, wer schon so einen Namen hat, ja, der lebt dann eben auch so.
Ja.
Oder wer so lebt, der kriegt dann irgendwann so einen Namen ab. Beides. Und es geschah am nächsten Tag, ging das Volk aufs Feld hinaus und man berichtet es Abimelech. Das heißt, die machen einfach so weiter. Tag vorne gekämpft, geht es einfach so weiter. Das sind keine normalen Leute. Man macht einfach so weiter. Heute war geschlachtet, gestern eine Rebellion, machen wir einfach so weiter. Er nahm das Volk und teilte es in drei Abteilungen und legte sich in einen Hinterhalt auf dem Feld und er sah, und siehe, das Volk kam aus der Stadt heraus und er erhob sich gegen sie und schlug sie. Und Abimelech und die Abteilungen, die bei ihm waren, brachen hervor und stellten sich an den Eingang der Stadt los und zwei Abteilungen fielen über alle her, die auf dem Feld waren und erschlugen sie. Und Abimelech kämpfte gegen die Stadt jeden ganzen Tag und er nahm die Stadt ein und das Volk, das darin war, tötete er und riss die Stadt nieder und bestreute sie mit Stadt. Das ist das, was drei Jahre vorneweg sein Halbbruder gesagt hat. Wenn ihr nicht ordentlich, wenn ihr nicht gerecht gehandelt habt, dann soll Feuer von eurem Dornstrauch ausgehen und euch verzehren. Feuer von euch und ihn verzehren. An dem Tag ging es nur von ihrem König aus und hat die Stadt verzehrt. Und alle Bewohner des Turmes von sich im Hürdnis und sie gingen in das Gewölbe des Hauses des Gottes Berit. Und Abimelech wurde berichtet, dass alle Bewohner des Turmes von sich in sich versammelt hatten. Da stieg er auf den Berg Zalmon, er und alles Volk, das bei ihm war. Und Abimelech nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Baumast ab und hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter. Und er sprach zum Volk, das bei ihm war, was ihr gesehen habt, das ich getan habe, das tut schnell wie ich. Er hieb auch das ganze Volk ein, jeder sein Ast ab, und sie folgten Abimelech nach und legten es an das Gewölbe und zündeten das Gewölbe über ihnen mit Feuer an. Und so starben auch alle Leute des Turmes von sich hin, etwa 1000 Männer und Frauen. Gehe Feuer von ihm aus. Das vollzieht sich hier wirklich. 1000 Leute lebendig worden. Die sich zurückgezogen hatten an diese eine sichere Stelle. Die ganze andere Stadt war schon vernichtet. Und dann kommt dieser Richter, dieser selbstgemachte, selbsternannte Führer, König, in den Blutrausch. Und Abimelech zog nach Thebez und er belagerte Thebez und nahm es ein. Erst einmal in so einem Drive, er hat ja seine eigene Stadt, über die er König war, zerstört, dann kann er nicht mehr aufschauen. Dann gleich zum nächsten. Ich frage mich, ob das, was Amerika im Moment macht, Donald Trump, nicht genau dieser selben Dynamik ist. Der wurde ja sehr von christlichen Gruppen gehypt. Dabei konnte jeder sehen, dass er ein Breitsprecher ist. Er hatte groß versprochen, er wird alle Kriege beenden. Im Gegensatz zu allen seinen Vorgängern würde er keinen Krieg anfangen. Vorher hat er angefangen, mit Israel zusammen, und jetzt kann er kein Ende mehr machen. Ähnelt ganz sehr diesem Verhalten. Sichern ist zerstört, dann muss es weitergehen. war ein starker Turm mitten in der Stadt und dahin flohen alle Männer und Frauen, alle Bürger der Stadt, und sie schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turmes. Und Abimelech kam an den Turm und kämpfte gegen ihn. Und er trat an den Eingang des Turmes, um ihn mit Feuer zu verbrennen. Da hat er wieder dieselbe Methode. Das, was man heute nicht umsonst als Kriegsverbrechen ahndet, nämlich der Kampf gegen Zivilisten. Das ist diese Besonderheit. Das ist das, was mich so aufbringt. Dass Israel diese Scheiße macht. Und nicht eine Vergeltung 1 zu 4 oder 1 zu 10, sondern es reicht ihnen nicht 1 zu 1000. Genau dieser Horror, den Gott immer verboten hat, den macht sein unheiliges Volk, die sich von ihm weggewendet haben. Und sie werden von tausenden Christen auf der ganzen Welt entschuldigt. Das ist eine schändliche Sache. Die Ordnung Gottes hat sich nie geändert. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und diese Sache zu fördern, bringt ein Gericht. Und das bringt wieder ein Gericht auf Deutschland, weil man diese Scheiße unterstützt. Abimelech kam an den Turm, kämpfte gegen ihn und trat in den Eingang des Turms, um ihn mit Feuer zu verbrennen. Da warf eine Frau den oberen Mühlstein auf den Kopf Abimelechs und zerschmetterte ihm den Schädel. Und er rief schnell den Knaben, der seine Waffen trug, und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn umgebracht. Und sein Knabe durchstach ihn und er starb. Leute, diese Frau ist nicht benannt. Aber die gehört in eine Reihe mit Deborah und mit Jael und mit diesen anderen heiligen Frauen. Wirklich. Sie vollendet das, was durch Jotham als Wort Gottes gegen diesen Satanisten ausgebrochen ist. Das ist jemand, der sich nicht ergibt und weint und vielleicht bietet: Oh Gott, hilf uns doch, dass wir nicht verbrennen. Sondern sie macht das möglich. Es war nicht viel. Oberer Stein und eine Handmühle, das sind nicht mal so eine riesige Pfeile. Das ist kein Berserker gewesen. Keine Frau, die vorneweg im Gym irgendwie trainiert haben musste. Die hat ihr Handwerkszeug genommen und hat ihm das auf den Kopf geschmissen. Und es hat gereicht, das Böse sofort zu beenden. Und es hat das Leben von vielen gemacht. Freunde, das, was ich in meiner Zeit in der Klinik vor 13 Jahren gelernt habe, war dieser Vers aus 4,29, den ich bis dahin nie ernst genommen habe. Hier bezeugt als Zeichen seiner Gerechtigkeit, zählt eine ganze Reihe Dinge auf, wie er Schwachen geholfen hat, Witwen und Umkommenden aufgeholfen. Und der letzte Wort, was er bekennt, ist: Und ich zerbrach das Gebiss des Gesetzlosen und entriss seine Zähne in die Brust. Boah, zerbrach wie denn? Das Ganze nur mit Gewalt. Und das zu dem Mann, der als Beispiel des gerechten Tuns überhaupt in der Bibel steht. Zerbricht das Gebiss des Gesetzes, nicht weil er Lust an Schlägerei hat, sondern um seinen Zähnen die Beute zu reißen, zu entreißen. Das macht diese Frau. Deswegen ist sie erwähnt. Das ist eine heilige Frau. Wir werden sie irgendwann sehen. Von solchen Leuten kann man lernen. Die nicht einfach den Kopf runter machen, so Schicksal, sicher ist auch schon, alles verbrannt, jetzt erwischt es uns. Kämpfen. Und das war kein Kampf, den Männer gewinnen konnten. Im Turm kannst du dich nicht verteidigen, die Sonne verrücken. Da musst du andere Methoden verwenden. Immerhin hatte dieser Kerl noch ein bisschen Ehrenleid. Er sagte seinem Waffenträger: Mach du mich tot, damit nicht heißt, der Schlagschwanz ist von einer Frau dann auch erwischt worden. Und so stirbt er. Und so hat sich das Gericht Gottes an ihm vollzogen, wie es sich vorher an den Männern sicher vollzog. Und als die Männer von Israel sahen, dass Abimelech tot war, da gingen sie ein jeder an seinen Ort. Und so brachte Gott die Bosheit Abimelechs, die er an seinem Vater verübt hatte, indem er seine 70 Brüder ermordete, auf ihn zurück. Und die ganze Bosheit der Männer von Sichem brachte Gott auf ihren Kopf zurück. Und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Und so hier wird dieser Segen genannt als das, was er sich auswirkt, nämlich als Fluch. Wegen der Taten, wegen der Fluch wurde getan. Also lasst uns erstens darauf achten, dass wir selber Täter des Segens sind, dann wird der Segen auf uns kommen. Und dass wir Fluchwürdiges auf eine Weise konfrontieren, dass die Gerechtigkeit Gottes darauf kommt. Das ist eine bessere Rache als Jotam, was wir hätten. Amen.